Radio SRF.
Das Bündnis aus Sozialdemokraten und Volkspartei regiert weiter, aber es wird bunter im Parlament. Weitere Themen: Italien, die Regierung wackelt, nun wirbt Premier Letta um Abtrünnige aus Berlusconis Partei. Und die Schweiz, ein Land, in dem Berge sich erheben. Hypothekarschuldenberge. Ab heute müssen die Banken Gegensteuer geben. Das Wetter, es ist bewölkt bei 16 bis 20 Grad. Regen gibt es noch im Süden und in den Alpen. Am Mikrofon ist Hans Ineichen. In Österreich haben es die beiden grossen Parteien nur ganz knapp geschafft, zusammen die absolute Mehrheit im Parlament zu verteidigen. Die Sozialdemokraten kommen auf 27%, die Volkspartei erreicht 24%. Verloren haben sie beide. Zugelegt haben die kleinen Parteien und die rechtspopulistischen Freiheitlichen unter der Führung von Heinz-Christian Strache. Aus Wien der Bericht von Joe Schelbert.
21% plus 4, HC Strache, Führer der Freiheitlichen und Kanzler der Herzen, wie er sich nennt, könnte zufrieden sein, aber er weiß, weder SPÖ noch Konservative würden ihm ein Angebot machen.
Wenn man das Ergebnis ernsthaft analysiert, dann haben SP und ÖVP heute ihr historisch schlechtestes Ergebnis in der Geschichte der Zweiten Republik erlebt und wären gut beraten, nicht zur Tagesordnung überzugehen.
Tatsächlich, einer der Verlierer, SPÖ-Kanzler Werner Faymann, will weitermachen wie bisher.
Ich werde alles unternehmen, um eine stabile Regierung aus zwei Parteien zu bilden.
Die Konservativen sind gespalten. Ein Teil mag nicht mehr zweite Geige spielen, ein anderer sprach sich noch gestern für eine Fortsetzung der Koalition mit der SPÖ aus. Die Grünen, die zwar dazugewonnen haben, aber weniger als erhofft, glauben nicht an veränderte neue Zeiten und richten sich auf weitere Oppositionsjahre ein, wie Parteichefin Eva Glawischnig einräumte.
Natürlich, wir hätten uns mehr erhofft, das ist keine Frage, aber ich denke, wir sind ein wichtiger Faktor in Österreich.
Nebst den neuen Liberalen von NEOS gehört auch das Team Frank Stronach zu den Siegern, ohne Aussicht auf Regierungseinfluss.
SPÖ und ÖVP haben also das schlechteste Ergebnis seit Jahrzehnten erzielt, werden aber voraussichtlich weiter regieren und das trotz zahlreicher Skandale. Ich habe Joe Schelbert gefragt, weshalb haben sich Österreicherinnen und Österreicher für ein «weiter wie bisher» ausgesprochen?
Ja, man weiß, dass nichts Sensationelles von dieser Koalition zu erwarten ist, aber auch nichts Schlimmes. Die beiden Parteien, SPÖ und Konservative, haben das Land bis jetzt ohne größere Verwerfung durch die Krise geführt. Arbeitslosigkeit ist im europäischen Vergleich sehr niedrig. Und den Preis für die Krise haben nicht nur die kleinen Leute in Österreich bezahlt, sondern auch die Banken. Man hat zum Beispiel eine Bankenabgabe eingeführt. Das hat doch quasi etwas Gleichgewicht gegeben. Und die Alternativen waren ja nicht so verlockend mit den zwei Anti-EU-Parteien, FPÖ und Team Stronach. Da wären Einigungen in wichtigen Fragen viel, viel schwieriger geworden.
Dann also folgende Situation in Österreich jetzt nach diesen Wahlen. Eine große Koalition wie bisher, daneben eine starke FPÖ und zwei Neueinsteiger mit den NEOS und dem Team Stronach. Was heißt das für die nächsten Jahre?
Ja, dass es vielleicht bunter, lebendiger wird, aber nicht entscheidend Neues kommt. Die Liberalen waren unter anderem Titel auch schon früher im Parlament, auch ohne große Stricke zu zerreißen. Ihr Marktradikalismus kommt in der österreichischen Konkordanzdemokratie nicht gut an. Das Team Stronach gibt es meiner Meinung nach nur, solange dieser Chef zahlt, und das kann schnell enden. Er hat auch schon andere Hobbys gemacht, dann wieder gewechselt vom Fußball zum Pferderennen und dann wieder neue Getränke und jetzt zur Politik. Das muss nicht immer halten. Und sein Resultat war ja bei diesem Mitteleinsatz, man spricht von 25 Millionen, ja auch äußerst bescheiden.
Und von Österreich weiter jetzt in Italien. Dort wird sich das Parlament mit der Regierungskrise befassen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Andrea Jost.
Italiens Ministerpräsident Letta will voraussichtlich am Mittwoch im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Das kündigte er nach einem Gespräch mit Staatspräsident Napolitano an. Hintergrund sind die Rücktrittsankündigungen mehrerer Minister aus Berlusconis Partei, was auch parteiintern kritisiert wird. Nach den Kommunalwahlen in Portugal gerät die konservative Regierung von Ministerpräsident Passos Coelho weiter unter Druck. Gemäß Hochrechnungen erlitten die Kandidaten seiner Partei gleich in mehreren großen Städten eine Niederlage. Und in der Hauptstadt Lissabon schaffte der sozialistische Stadtpräsident die Wiederwahl deutlich. Die wertvollste Marke der Welt ist neu Apple mit einem Wert von fast 100 Milliarden Dollar. Das zeigt die aktuelle Rangliste des US-Beratungsunternehmens Interbrand. An zweiter Stelle liegt Google, an dritter Stelle Coca-Cola. Bisher hatte stets Coca-Cola die Rangliste angeführt. Die wertvollsten Schweizer Marken sind Nescafé und auch Nestle auf den Plätzen 37 und 56. Auf der spanischen Insel Mallorca haben Zehntausende gegen eine Bildungsreform auf den Balearen protestiert. Zum Protest aufgerufen hatten Gewerkschaften und Lehrerverbände. Der Protest richtet sich gegen das neue Dreisprachenmodell, das die konservative Regionalregierung der Balearen im Schnellverfahren eingeführt hatte. Es sieht vor, dass der Unterricht an den staatlichen Schulen zu gleichen Teilen auf Katalanisch, Spanisch und Englisch stattfindet. Nach Ansicht vieler Lehrer wird die katalanische Sprache so zurückgedrängt. Großbritannien will sich besser gegen Angriffe aus dem Internet wappnen. Die Regierung hat beschlossen, dazu eine sogenannte Cyberarmee aufzubauen. Hunderte Experten sollen, gemäß Verteidigungsminister Hammond, künftig die heimischen Computernetze schützen. Allein im letzten Jahr habe man 40.000 Angriffe gegen das Regierungsnetz abgeblockt. In Regierungskreisen wird vermutet, dass die Angriffe vor allem aus China und Russland gesteuert werden.
Bald 7:07 am Montagmorgen. Der italienische Premierminister Enrico Letta stellt im Parlament die Vertrauensfrage. Das ist das Ergebnis nach Konsultationen mit Staatspräsident Napolitano. Die Vertrauensabstimmung soll Aufschluss geben, ob die Koalitionsregierung von Berlusconis Partei und der Linken noch über genügend Rückhalt im Parlament verfügt. Die von Berlusconi provozierte Regierungskrise stößt auch in seiner eigenen Partei auf Widerstand. Aus Rom Massimo Agostinis.
4 der 5 Minister aus Berlusconis Partei haben den Medienzar für den Bruch mit der Regierung Letta öffentlich kritisiert. 2 der Minister haben gar erklärt, sich von Berlusconis wiederbelebter Bewegung Forza Italia abzuwenden. In Italien fragt man sich deshalb, ob die Partei von Berlusconi nun vor der Spaltung steht. Freilich ist es Berlusconi bisher immer gelungen, parteiinternen Widerspruch mundtot zu machen oder die Dissidenten wieder auf Kurs zu bringen. Was innerhalb von Berlusconis Partei nun passiert, ist für das Überleben der Regierung Letta von großer Bedeutung. Vermutlich am Mittwoch stellt sich der Regierungschef der Vertrauensfrage. Letta ist, wenn er politisch überleben will, abhängig von Überläufern aus Berlusconis Lager oder aus dem Lager des widerspenstigen Komikers Beppe Grillo, der mit niemandem zusammenarbeiten will. In einem Interview mit der RAI sagte Letta am Sonntagabend, er habe keine Ahnung, ob er in ein paar Tagen noch im Amt sein werde. Letta verglich die Situation Italiens mit jener im US-Spielfilm Groundhog Day. Darin spielt sie vor den Augen des Hauptdarstellers jeden Tag das Gleiche ab und er hat keine Chance, dem zu entrinnen. Letta spielte damit klar auf Silvio Berlusconi an, der Italien seit seinem Eintritt in die Politik mit den immer gleichen Drohungen und Sprüchen im Banne hält. Die Regierungskrise ausgelöst hat Berlusconi, der am Samstagabend seine Minister aus der Regierung Letta abzog, angeblich weil neue Steuererhöhungen anstehen. In Wahrheit will Berlusconi Neuwahlen provozieren, um so zu verhindern, dass er, weil er als Steuerbetrüger verurteilt, das Amt als Senator verliert.
Gut eine Woche nach dem blutigen Anschlag auf ein Einkaufszentrum in Nairobi herrscht in Kenias Hauptstadt immer noch Bestürzung. Beim Terroranschlag durch die somalischen Al-Shabaab-Milizen sind wahrscheinlich weit mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Nun werden Schuldige gesucht und das wohl auch im somalischen Quartier Islay im Westen von Nairobi. Dort fürchtet man sich bereits vor Racheakten und Repression. Afrika-Korrespondent Patrick Wülser hat das Quartier besucht.
First Avenue of Islay. Es riecht nach Gewürzen und Urin. Ein Mann preist mit einem Megafon den Koran an, ein anderer Schuhe. Und gute Schuhe braucht es hier. Stinkendes Abwasser fließt knietief durch die Straßen. 150.000 Somalier sind hier zu Hause. Die Mehrheit lebt seit ihrer Kindheit da. Viele haben einen kenianischen Pass, legal erworben oder von korrupten Beamten gekauft. Ein Teil sind Flüchtlinge, die im Verlauf von Bürgerkrieg und Dürren nach Kenia gekommen sind. Und fast alle haben Angst vor Racheakten. Einer davon ist Samuel. Es tut ihm leid, was seinen kenianischen Brüdern und Schwestern im Westgate passiert sei. Aber hier sei der Anschlag sicher nicht vorbereitet worden.
Those who are saying we are Al-Shabaab, it may be that influence comes from somewhere else, not within Somalis.
Wir leben hier anständig wie Kenianer. Wer sagt, wir unterstützten Al-Shabaab, lügt. Die kommen von außen. 99% der Somalier, die hier leben, haben nichts mit ihnen zu tun. Viele Somalier haben hier seit vielen Jahren eine Heimat. Weshalb sollten sie Terroristen unterstützen? Wir haben Kinder, wir haben Familie, wir haben Gefühle und wir wollen hier leben, wie alle anderen Menschen auch.
We have children, we want to live like the other people is the way they want.
Das stimmt für die meisten, aber nicht für alle. Es ist in Nairobi ein offenes Geheimnis, dass im Quartier, das den Übernamen Little Mogadischu trägt, Piratengelder gewaschen, Leute versteckt und neue Milizionäre angeworben werden. Die Zahl von radikalen Islamisten sei in den vergangenen Jahren gewachsen, sagte Generalsekretär der größten Moschee in Eastleigh, Ibrahim Ahmed.
It's the radical views that attracts the young people.
Es ist der Radikalismus, der die jungen Leute anzieht. Das Versprechen, hier werde für arme, junge Muslime eine bessere Welt geschaffen und sie würden Teil dieser neuen Gesellschaft sein.
And make it a better place for Muslims to live.
Als Kenias Armee vor 2 Jahren in Somalia einmarschierte, sagte der damalige Minister für innere Sicherheit, man führe Krieg gegen eine Schlange. Der Schwanz liege in Somalia, der Kopf hier in Nairobi. Sheikh Ibrahim Musuf, Imam in der Jamia-Moschee, fürchtet, dass alle Somalier hier in Eastleigh nun wahllos diskriminiert würden. Mein Appell an die Behörden ist deshalb, dass sie alles Notwendige tun, um dieses Verbrechen aufzuklären, aber dass sie es professionell tun. Wenn die Polizei dabei Unschuldige diskriminiert und bestraft, wird das zu einer weiteren Radikalisierung in der muslimischen Gemeinschaft führen.
Das war unser Afrika-Korrespondent Patrick Wülser in Nairobi. Weiter geht es jetzt mit Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 14.535 Punkten, minus 1,5%. Der Dollar wird zu 90 Rappen 55 gehandelt, der Euro zu einem Franken 22,22 beziehungsweise zu einem Dollar 35,02. Das Wetter, heute geht es mehrheitlich bewölkt weiter und besonders in den Alpen sowie im Süden ist es noch zeitweise nass. Die Temperatur liegt zwischen 16 und 20 Grad.
Informationen am Montagmorgen. Wir bieten diese Sendung auch online an zum Nachhören. Unsere Adresse im Netz srf.ch. Verantwortlich für die Inhalte heute Morgen Ivan Santoro, am Mikrofon Hans Inecht.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.